Clemens und Maximilian Tönnies leiten eines der führenden Unternehmen der Lebensmittelbranche. Die Premium Food Group vereint zukunftsgerechte und wertvolle Fleisch- und Wurstprodukte mit innovativen Ideen und Produkten entlang der Wertschöpfungskette. Dieser Podcast erzählt die Familien- und Unternehmensgeschichte über Tradition, Wandel, Erfolg, Gegenwind und Verantwortung. Folge 12. Politik und die Herausforderungen. Wie hat die Premium Food Group die aktuelle politische Entwicklung erlebt? Welche Herausforderungen bringt der politische Stillstand für die Lebensmittel- und Fleischbranche mit sich? Und welche Erwartungen hat die Wirtschaft an die kommende Regierung? Clemens Tönnies und Thomas Dosch, Head of Public Affairs, analysieren die aktuelle Lage, sprechen über bürokratische Hürden, den Fachkräftemangel und notwendige politische Maßnahmen, um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken.
2024 war geprägt von dem Aus der Ampelregierung und den Folgen für die deutsche Wirtschaft. Besonders die Lebensmittelbranche ist abhängig von vielen Faktoren und dazu gehören auch die Entscheidungen der Politik.
Wir haben oft mit dem Kopf geschüttelt und haben gesagt, was machen Sie jetzt? Was passiert jetzt dort? Will man über Gesetzgebung diese Branche, die Landwirtschaft, fertig machen? Will man die Veredelung zerstören? Will man so viel Steine in den Weg legen und das in einem globalen Markt, zumindest europaweit, offen, um uns den Garaus auszumachen? Wie viel Probleme will man uns noch an den Hals hängen oder auch andichten? Ich muss wirklich sagen, wir haben mit Thomas Dosch jemanden gefunden, der, nachdem wir zweimal gesprochen haben, in Corona, wir waren geschlossen und es rief mich Thomas an und sagte, ich würde Sie gerne kennenlernen. Ich war Abteilungsleiter in Hannover im Ministerium unter Herrn Mayer, bin Grüner, gehöre der Grünen Partei an. Und würde sie gerne kennenlernen. Und dann haben wir 3-4 Stunden, ich hatte ja Zeit, Betrieb ruhte, haben wir uns hingesetzt und haben uns unterhalten. Und dann sagte er, darf ich nochmal wiederkommen? Ich sage, gerne. Und dann sagte er etwas, und das werde ich nie vergessen. Dann sagte er, Herr Tönnies, Sie sind so interessant, ich bin fest davon überzeugt, Sie sind nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung. Das, was man mit Ihnen macht, ist nicht in Ordnung. So, aber nicht um zu buhlen oder so, sondern um einfach seine Meinung zu sagen. Und da er ja nicht verdächtigt war, damals und auch heute nicht, einseitig konservativ zu sein, vernagelt im Kopf, sondern aus einer politisch innovativen Ecke kommt, da habe ich ihn gefragt, ich sage, sagen Sie mal, was machen Sie denn eigentlich? Wollen Sie nicht für uns arbeiten? Ich würde Sie gerne bei mir behalten. Da waren wir uns ratzfatz einig.
War ein gutes Gespräch damals und ich kam ja im Prinzip aus dem Kontext Bundestagsfraktion Grüne. Die hatten sich Gedanken gemacht über die Zukunft der Fleischbranche. Und ich habe gemerkt, so einseitig, wie das diskutiert wurde, ohne dass man den Blick über den Tellerrand geworfen hat, geht es nicht. Und deswegen war ich ja froh, dass wir uns dann hier treffen konnten. Ich habe ja gar nicht mit gerechnet, dass dieses Haus offen ist. Das war ja die erste Überraschung. Dann mit dem Chef reden dürfen, das war die zweite Überraschung. Und dann eben diese Offenheit. Und ich muss sagen, wenn man jetzt die gesamte politische Lage anschaut, dann ist es ja so, dass im Prinzip diese Wachstumsschwäche, die Deutschland hat, nicht erst mit der Ampel begonnen hat, sondern im Prinzip seit 2018 es rückwärts geht. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir mit der letzten Landwirtschaftsministerin, die wir hatten, auch so unsere Probleme hatten. Ich habe nochmal alte Kommentare angeschaut in den Wochenblättern. Die Bilanz, die damals gezogen wurde, war nicht positiv. Vieles ist stecken geblieben. Und umso spannender war es ja jetzt zu sehen, wie eben eine neue Regierung mit dieser Situation umgeht. Ich sage, die Ziele als solche, die da gesteckt wurden, die haben sich durchaus den Herausforderungen, die wir haben, zugewendet. Thema Umwelt, Thema Wasser, Thema Tierwohl, hat alles gestimmt. Und Tönnies selber hat ja auch eine Historie. Von 2007, ich habe nachgeschaut, wurde das erste Umweltmanagementsystem etabliert. Tönnies war Treiber bei der Tierwohldiskussion. Wie oft haben wir uns hier mit dem Jochen Borchert, der die Borchert-Kommission geleitet hat, auch in Reda getroffen?
Treiber, wir waren eigentlich sogar Erfinder.
Also die ITB-Tierwohl-Initiative, Tierwohl, die es dann gab. Also das hat alles gepasst. Und die Enttäuschung fing für mich an der Stelle, an dem man nicht nur die Ziele festgesetzt hat in der Bundesregierung, sondern der eigenen Fachabteilung im Ministerium übertragen hat, die richtigen Instrumente auszuwählen. Und das geht nicht. Ich kann nicht Instrumente bestimmen über eine Branche, von der ich keine Ahnung habe. Und so hat sich dieses im Prinzip durchgezogen. Kaum Dialog. Und Dinge, die wir ja selbst wollten, wie zum Beispiel eine Tierhaltungskennzeichnung, war man sich ja mit dem Bauernverband einig, dass das durchaus sinnvoll ist, das staatlich und obligatorisch zu machen. Da bin ich heute komplett von weg.
Wir sind dann ja mit dem Handel losmarschiert und haben gesagt, jetzt mal was, nehmen wir es in die eigene Hand, weil Judah Knöckler da durchsetzungsschwach war.
Sie hat
ja. Da gebe ich dir völlig recht, Thomas. Da hätten wir uns mehr erwartet. Wobei das, was dann gekommen ist, die Gesetzentwürfe sind so an der Realität vorbei und auch an der Praxis vorbei kreiert, will ich das mal sagen, dass man eigentlich nur sagen kann, hör mal zu, das kann so nicht funktionieren. Ich frage mich auch, warum man ein sehr gut funktionierendes privatwirtschaftliches System durch eine Behörde ersetzen will, die, wie schnell sind da 1.000 oder 2.000 Menschen mit beschäftigt, um die Dinge dann auch nicht besser zu machen, beziehungsweise einfach nur zu verkomplizieren.
Der Output war einfach nicht angemessen zum Aufwand. Wir haben ein Jahr lang diskutiert, wie man nur das Frischfleisch Schwein kennzeichnen kann und haben heute ein System, bei dem der Bund selber sagt, dass es nicht funktioniert, dass man es novellieren muss. Ja. Bei der Frage, was zu novellieren ist, erlaube ich mir dann die Unverschämtheit, auf Gespräche in 2022 und 2023 zu verweisen, weil das alles schon besprochen war. Und letztendlich haben wir es gehört, dass die Situation, dass nicht nur wir als die Branche, sondern auch Tierschutzverbände, selbst alternative Verbände wie die Bioverbände oder Neuland, bis hin zu Tierschutzorganisationen wie Vier Pfoten jüngst bei Gesprächen dieses System abgelehnt hat. Das muss man erst mal schaffen.
Aktuell scheint Misstrauen zu herrschen gegenüber Unternehmern und Unternehmen in der Politik. Bürokratie und Durchführungsvorschriften sind teils realitätsfern und schwierig für Unternehmen in der Umsetzung.
Wir sind gelähmt. Ich rede nicht nur von Tönnies, sondern wir sind gelähmt durch eine überbordene Bürokratie. Was habe ich jetzt gelesen? 12.000 unterschiedliche Berichte müssen wir pflegen und abliefern. Frag mich, wer liest das eigentlich auf der anderen Seite? Wer will das kontrollieren? Wir sind im Chaos gelandet. Und ich habe mit politischen Größen gesprochen. Ich sage, hört bitte auf mit irgendwelchen Konjunkturprogrammen, die auf Pump finanziert sind. Bitte nicht keine 100 Milliarden in die Wirtschaft pumpen. Geht einfach her und nehmt 20% sinnloser Bürokratie runter. Das entspricht ungefähr 100 Milliarden Konjunkturprogramm. Einfach 20% runterschneiden, das hat bisher nicht geklappt. Ich kann mich an Edmund Stoiber erinnern, der das in der EU probiert hat. Wir haben selber hier schon Entbürokratisierungsbeauftragte gehabt. Die sind dann mit noch mehr Vorschriften wiedergekommen. Also da muss man den Willen haben. Und ich glaube, wir brauchen eine Agenda 2035, wo wir das einmal niederschreiben und dann umsetzen. Ansonsten sehe ich keine gute Zukunft für unser Land. Also insgesamt nicht. Und da geht es nicht nur um Automobile, sondern da geht es um die Landwirtschaft, da geht es um den Maschinenbau. Wir sind in den IT-Entwicklungen abgehängt. Also bei mir liegt seit einem Jahr das Glasfaserkabel auf dem Hof und keiner schließt es an. Das ist doch resignierend, wenn ich von Reda nach Gelsenkirchen fahre und sechsmal mein Gespräch verliere. Wir sind in 2025, ja, und nicht in 1994. Also irgendwie sind wir da abgehängt und das müssen wir korrigieren. Dieses Land hat unglaublich viel Kraft und Innovation und man muss die nur machen lassen. Und ich wünsche mir, natürlich bin ich Vollblutunternehmer, wünsche mir einfach mehr Vertrauen der Politik in die Unternehmer und in die Unternehmen, um dieses Land wieder nach vorne zu bringen.
Also das Ganze ist natürlich einer Diskussionskultur geschuldet, auch in der Politik. Sehr stark über Social Media bestimmt. Das sind die kurzen Botschaften. Man kann im Prinzip aus meiner Sicht Talkshows fast nicht mehr schauen, weil niemand sein Argument ausführt. Wenn ich mir alte Schwarz-Weiß-Filme anschaue, dann spricht Franz Josef Strauß oder Helmut Kohl und dann ist er fertig und dann sagt der Moderator, Herr Schmidt, was sagen Sie dazu? Und dann spricht er auch nochmal 5 Minuten. Das heißt, ich kann dem folgen. Das, was jetzt läuft, ist ja von einer unheimlichen Drehgeschwindigkeit, von einer unheimlichen Aggression. Und ich habe es so erlebt, dass der Streit in der Ampel unter den Parteien den wahren Dialog nicht möglich gemacht hat. Dieses Lieferkettengesetz, Sorgfaltspflichtengesetz, das war eine Idee der Industrie. Warum? Weil man ein Gesetz geschaffen hat, um etwas vorzuschreiben, was wir alle wollen. Nämlich wir wollen keine Kinderarbeit, wir wollen keine Sklaven. Richtig. Und wir wollen natürlich nicht, dass der Regenwald abgeholzt wird. Und die Industrie sagt, wenn ich das nur ins Gesetz schreibe Und ihr kommt dann, kontrolliert uns wie die Polizisten, das geht nicht. Wir liefern lieber einmal im Jahr einen Bericht ab. Und der ist dann die Grundlage. Dass der jetzt so verrückt wurde, dass ich bis ins vierte und fünfte Glied nachweisen muss, ob ich sauber bin oder nicht, das geht nicht. Aber anstatt, dass man sich jetzt wieder hinsetzt und das korrigiert, greift man sich in der Opposition gegenseitig an und macht den anderen dafür verantwortlich, dass es so ist, wie es ist.
Ja, Oppositionsarbeit ist das eine, Regierungsarbeit ist das andere. Das kennen wir immer hin und her, waren ja auch schon alle einmal irgendwie dran. Für mich ist eins, spielt da eins noch hinein, diese Messung der Beliebtheit.
Ja, ja.
Die Messung der Beliebtheit, wie dieses Gieren nach, ich will dem Wählervolk gefallen, ich will dem und ja, was eigentlich müsste man sowas abschaffen. Man sagt, pass mal auf, ihr habt 3 Monate vor der Wahl, könnt ihr diese Instrumente anstellen und ansonsten macht bitte sachliche Politik zum Wohl unseres Landes.
Richtig.
Und nicht zum Wohlgefallen.
Ich denke, was wir mehr brauchen, auch jetzt sagen, mit Blick auf die neue Bundesregierung, wie immer die zusammengesetzt sein wird, ich finde das Modell des Inflation Reduction Act der USA etwas, was man sich genau anschauen muss, denn da ist es so, dass die Ziele festgelegt werden und der Industrie und den Unternehmen zugetraut wird, dass sie Innovation und Prozesse so steuern können, dass die Ziele erreicht werden. Aber da kommt keiner auf die Idee, über Durchführungsbestimmungen das im Detail selber regeln zu wollen. Die Industrie muss für die Politik als Partner anerkannt werden und es muss jede Nachhaltigkeitsmaßnahme, die wir machen sollen und wollen, muss ein Business Case sein. Die Politik muss erkennen, dass wir alle nicht bei Caritas arbeiten, dass Wohlstand auch was mit Geld verdienen zu tun hat. Das ist ganz, ganz zentral. Und ich glaube, das jetzt an die Politik ranzutragen, in der Blase Berlin, ist nicht einfach. Also in einzelnen Gesprächen gelingt das, aber trotzdem glaubt man da immer noch über uns verfügen zu können.
Das gehört in die Agenda 2035 geschrieben.
Das gehört damit rein. So ist es.
Ganz eindeutig. Wenn wir eine schlechte Koalition bekommen, wo nur die Farben wechseln und es geht so weiter, dann sehe ich eine noch stärkere AfD, dann sehe ich Schwarz für 2029 und das muss ich alle vor Augen führen, die Verantwortung tragen, politische Verantwortung.
Ja. Also ich erlebe so, dass die Verantwortungsträger in den einzelnen Parteien in Berlin miteinander können. Das betrifft Friedrich Merz, das betrifft Habeck, das betrifft jetzt Franziska Brandner. Aber da ist es wieder so, wie du gesagt hast, das andere ist das Bild in der Öffentlichkeit. Da muss man wieder so tun, als ob man miteinander Streit hat.
Ich glaube, die Leute sind das Streiten leid. Was hat die FDP,
Was
hat die FDP gemacht? Die hat sich als Juniorpartner dieser Koalition zum Teil geschreddert, so ist das meine Wahrnehmung, politisch geschreddert, um den groben Unsinn zu verhindern. An Gesetzgebung, an überbordender Regulierung und. Wenn sich das auch bestätigt, dann kann ich ja nur sagen, herzlichen Dank, Christian Lindner, dafür. Ja, da gehört er nicht abgestraft. Und wenn er sich, das ist auch meine feste Überzeugung, wenn er sich vorher, natürlich ist er verpflichtet, sich Strategien auszudenken und zu sagen, wie machen wir eigentlich weiter in unserem Land, wenn ich rausgehe oder entlassen werde. Dass er das nicht klar bekennt, zu sagen, ja, das habe ich gemacht, das verstehe ich überhaupt nicht. Was hat er für ein Ziel?
Ja.
Was hat Christian Lindner für ein Ziel? Er will 8-10%, für mich teilweise utopisch, aber 8-10%. Dann muss er doch aufhören zu meinen, er muss 40% haben und opportun sein und links und rechts. Nein, er soll seine Meinung vertreten. Und die vehement und auch laut.
In Hinblick auf die Neuwahlen im Februar 25 gibt es eine hohe Erwartungshaltung an die kommende Regierung in Bezug auf die Lebensmittelbranche.
Die neue Bundesregierung, egal welche Farbe sie hat, muss Sicherheit geben. Zuallererst mal für unsere Rohstoffbasis, für die Landwirtschaft. Sie muss die Landwirtschaft anerkennen, die unglaublich gute Leistung, die von da kommt, die gute Arbeit. Die muss man anerkennen als Basis. Die Landwirtschaft, die deutsche Landwirtschaft hat eine Versorgungsaufgabe übernommen nach dem Krieg, die sie top umgesetzt haben. Das ist das Allerwichtigste. Und dann muss man der deutschen Lebensmittelindustrie und auch dem Handwerk die Möglichkeit geben, durch Entbürokratisierung sich wieder auf das zu konzentrieren, was am allerwichtigsten ist. Wir brauchen bezahlbare Lebensmittel. wenn ich sehe, wie über die Köpfe der Verbraucher, sagen wir mal, die Preise nach oben gejubelt werden, weil man sagt, ja, wer kommt eigentlich darauf, dass Fleisch zu billig ist? Fleisch war noch nie so teuer. Ich habe dem Chip Özel mir bei meinem letzten Treffen gesagt, ich sage, wenn ich Politik gegen Sie machen würde, dann würde ich Sie dafür verantwortlich machen, dass das Fleisch so teuer geworden ist. Das tut dem Verbraucher weh. Wenn ich natürlich im Hinterkopf habe, das Fleisch so teuer zu machen, dass der Verbrauch drastisch runtergeht, dann bin ich in der ideologischen Falle. Da hat mich groß angeguckt. Ja, aber ist das denn so teuer? Ja, sage ich, mit Ihrem Gehalt nicht. Aber wir haben doch auch damit zu tun, dass sich Leute, die gerne Fleisch essen, das auch leisten müssen. In der Falle ist er. Oder sind die Grünen? Das müssen Sie sich vorwerfen lassen.
Denn der Beweis ist erbracht. Wenn wir Tierhaltungskennzeichnung betreiben, dann setzen wir nicht auf Billigfleisch. Wenn wir Herkunftskennzeichen wollen, wenn wir sogar mit dem Handel eine Strategie fahren, die 5xD sich nennt und bedeutet, dass beim Produkt Ferkel, beim Schwein, vom Ferkel bis zur Wurst alles aus Deutschland kommt. Und in dieser Strategie sind wir auch in der Lage, uns vor Angeboten, Billigangeboten aus anderen Ländern zu schützen, ja, die weniger umweltfreundlich arbeiten.
Thomas, wir wollen uns doch die Tierhaltung in Spanien nicht ansehen. So, das will keiner sehen.
Genau.
So, das heißt also, da sind wir weit abgeschlagen über alle Berge.
Und wenn ich das ergänzen darf, alles, was wir machen, dass wir zum Beispiel bei Tönnies wissenschaftsbasierte Umweltdaten haben, Science-Based Targets-Initiative beigetreten sind und uns fest verpflichtet haben, bis zum Jahr 2030 so und so viel CO2 einzusparen. Das heißt, wir beweisen, dass wir anders sind. Das wäre schlimm, wenn jetzt zum Beispiel die Bundesregierung auf die Idee käme, uns das vorschreiben zu wollen, was wir als Branchenlösung anstreben, nämlich eine gemeinsame Instrumentenplattform, wo alle Schlachtunternehmen gemeinsam festlegen, nach welcher Methode berechnet wird, wie viel CO2 durch die Produktion von Schweinefleisch verursacht wird. Und das Verrückte ist, indem wir das machen, kommt ja plötzlich raus, dass Deutschland ein Spitzenland ist. Also dieses Know-how, das wir haben, wir müssen keine Tierhaltung abschaffen in Deutschland, sondern das Know-how in die Welt exportieren. Und Clemens, wenn ich dich erinnern darf, wir hatten das Gespräch mit dem Handelsminister. Was hat er gesagt? Er will Investitionen aus Deutschland, er will Food Safety und er will wissen, wie wir so umweltgerecht wirtschaften, dass sie das in China implementieren können. Also das heißt,
der soll erstmal den chinesischen Markt aufmachen.
Das kommt dazu.
Für deutsches Schweinefleisch und dann.
Ja. Versäumnisse in der Politik lähmen die Umsetzbarkeit. Im sogenannten Tierhaltungskennzeichnungsgesetz wird dies besonders deutlich.
Beim Tierhaltungskennzeichnungsgesetz, da ist zwar eine Förderung angekoppelt zum Umbau der Tierhaltung. Die Voraussetzung, dass ich mich da überhaupt bewerben kann um Geld, ist, dass ich im Rahmen des Gesetzes auf Länderebene meinen Betrieb mit meiner Stallform registriert habe. Die Registrierung hätte bis zum August 2024 stattfinden müssen. Die Länder haben aber die Infrastruktur nicht zur Verfügung gestellt. In Nordrhein-Westfalen sind gerade mal knapp 25% aller Betriebe überhaupt registriert. Es gab Länder, die haben ja kein Instrument zum Registrieren entwickelt. Das heißt, die Betriebe konnten sich gar nicht bewerben. Und das andere, und das ist ja der Krux an der Förderung, ist, dass mich Einkäufer aus dem Lebensmitteleinzelhandel gefragt haben, wie viel Geld ein Betrieb denn pro Schwein bekommt, wenn er gefördert wird. Klammer auf, mit welchem Ziel? Fragezeichen. Ich habe immer gesagt, er kriegt die Hälfte von dem, was er eigentlich bräuchte. Um nicht die Begehrlichkeiten zu wecken, dass man sagt, wenn er 20 Euro kriegt, nehmen wir ihm 10 weg. Stich bei unseren Preisverhandlungen. Die Förderung hat einfach auch einen Nachteil. Das heißt, also alles, was wir nicht über den Markt schaffen, führt dazu, dass es sehr viel Begehrlichkeiten gibt, von dem Geld was wegzunehmen. Beispiel, ich habe in England studiert und bin oft noch in Großbritannien. Ich erlebe dort, dass eine Wärmepumpe aus deutscher Produktion im Einbau, niedrige Lohnkosten, die Hälfte kostet von dem, was in Deutschland verlangt wird. Und es sind nicht nur die Lohnkosten, sondern die Wärmepumpe kostet halt Drittel weniger als bei uns. Warum? Weil wir Förderung haben. Also dieses auszubalancieren, das ist keine leichte Aufgabe.
Deswegen halte ich überhaupt nichts davon. Also als Habeck rausging und sagt, wir müssen jetzt der Wirtschaft helfen und wir brauchen ein Sonderprogramm, Sondervermögen, ein dreistelliges, da habe ich gesagt, um Gottes Willen. Nein, wir müssen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir wieder gut arbeiten können. Und wir kriegen ja ein weiteres Problem. Geht jetzt die Babyboomer in Rente? irgendwie um 1 Million gehen jetzt in Rente. Und es kommen nur die Hälfte nach. Wer soll denn eigentlich, wenn ich weiß nicht, hunderttausende Polizisten, Feuerwehrleute, Krankenpfleger, Altenpfleger, wenn die alle fehlen, wer soll denn eigentlich diese Bürokratie eigentlich hinterher noch verwalten? Wir sind doch gezwungen, auch aus diesem Grund schlanker zu werden. Und es funktioniert. Es funktioniert in anderen Ländern auch.
Und da ist es ja noch verrückt, dass eine digitalisierte Wirtschaft auf eine analoge Verwaltung trifft. Das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, die Grünen diskutieren jetzt, und das finde ich nicht schlecht, mal gucken, ob sie das hinkriegen, ich bezweifle es, eine Deutschland-App. Das heißt, dass ich, wenn ich was von der Behörde will, alles über eine App lösen kann. Das wäre eine tolle Idee, wenn das umgesetzt würde. Ich war in der Zeit Ministerium Niedersachsen mit involviert in einer Arbeitsgruppe, wo es um die Digitalisierung der Aktenverwaltung ging. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also da brauche ich die IT-Leute dafür, die hat das Land nicht. Und dann hat das Land eine eigene Lösung, sprich nicht die gleiche wie das Nachbarland. Das funktioniert ja schon wieder nicht. Da hat uns die Wirtschaft die Leviten gelesen über die Unbedarftheit und Unprofessionalität auf staatlicher Seite. Und da hat die recht gehabt.
Deutsche Effizienz wird weltweit bewundert. Es bedarf aus Sicht von Clemens Tönnies einer Kraftanstrengung, um wieder wettbewerbsfähig zu bleiben.
Ich glaube, die Große Koalition hat da die Weichen falsch gestellt, die letzte Große Koalition. Wir haben auch in Corona gemeint, und das ging ja 2009 los mit der Bankenkrise, dass wir alles mit Geld bezahlen können. Der Euro stark und es läuft wie von selber. Wir kriegen das alles mit Geld geheilt. Das hat sich als absoluter Trugschluss jetzt erwiesen. Das funktioniert nicht. Ich muss zuallererst mal wieder 200 Stunden mehr arbeiten. Gucken Sie sich mal die Statistik an, wie viel die Deutschen eigentlich im Schnitt arbeiten. Da sind wir weit abgeschlagen. Da gibt es in Europa schon, wir sind gar nicht in Asien, welche DA. Wir müssen erst mal 200 Stunden mehr arbeiten. Natürlich müssen wir das bezahlen, aber wir müssen auch die Mentalität dort wieder hinkriegen. Dann müssen wir wir müssen die Gesetze schlanker machen, übersichtlicher oder auch ganze Bereiche rausnehmen und sagen, wir hören auf zu regulieren, die Überregulierung. Dann haben wir ein weiteres Problem in der Bildung. Wir sind weit abgeschlagen. Wir reden seit über 25 Jahren von PISA. Was hat sich denn eigentlich verbessert? Was hat sich da verbessert? Man hat die Eliten bekämpft, man hat gesagt, nee, das wollen wir nicht mehr, wir wollen das gleich und, das, wo ich nicht dagegen bin. Ich bin wirklich dafür, dass jeder seine Chance hat. Jeder seine, so wie ich sie auch bekommen habe. So, das heißt, in der Bildung sind wir nicht top. Wir sind in der Forschung nicht mehr top. Sehen sich die Patentanmeldungen an, im Schnitt sind wir auch nicht mehr da, wo wir waren. Das heißt, wir waren psychologisch saturiert, so nach dem Motto, es läuft doch. Nein, das erlebe ich auch im Unternehmen. Wenn wir der Meinung sind, es läuft doch, dann läuft es nicht mehr, dann hört es auf. Das heißt, wenn du der Meinung bist, du musst nicht mehr die volle Leistung bringen, das sage ich meinen Leuten immer wieder, wir müssen jeden Tag für unseren Erfolg kämpfen. Jeden Tag, der ist nicht gepachtet. Mhm. Und das ist umzulegen vom Unternehmen auch auf die Gesellschaft. Das auch zu reparieren, um Gottes Willen. Wir haben eine Infrastruktur, da haben wir Nachholbedarf. Im IT-Bereich und, das habe ich alles schon einmal erwähnt. Da müssen wir dran. Da müssen wir die Infrastrukturen wieder in die Reihe gehen. Ich halte viel von dem Krankenhausstrukturgesetz, das, was der Lauterbach da macht. Ich bin nicht so tief drin, aber das hört sich vernünftig an. Wenn wir 1700 Krankenhäuser haben und das sind 200 oder 300 zu viel, dann bin ich der Meinung, dann muss man das verändern, weil man das nicht mehr leisten kann. Man sollte allerdings aufhören, im ländlichen Bereich das letzte Krankenhaus dicht zu machen. Vielleicht muss man in den Metropolen da strukturieren. Warum ist die AfD so stark im ländlichen Raum? Ja, weil die Gaststätte ist zu, der Kaufmann hat geschlossen, die Post gibt es nicht mehr, da gibt es noch eine Polizeistation, da sitzt mal einer drin und dann war's das. Und der Bus fährt nur noch zweimal am Tag. Das heißt, die fühlen sich abgehängt und das zu Recht. Wenn ich dann auch noch hergehe und sage, jetzt mache ich das letzte Krankenhaus dazu, dann werde ich der AfD noch weiter die Schleusen öffnen. Also das muss man klug machen, aber es ist zu machen, wir müssen es nur wollen.
Was mir Mut macht, ist, dass wir in Deutschland ein großes Strukturproblem haben. Wir haben ein Problem der Umsetzung, Gesetzgebung, Verordnungen, Bürokratie. Aber die Unternehmen sind weiter gut. Ich habe neulich eine Zahl gelesen, das fand ich interessant, aus der Autoindustrie. Der Anteil deutscher Elektroautos in den europäischen Ländern liegt bei 40%. Der Anteil deutscher Verbrennerautos bei 20%. Also mit anderen Worten, wir haben gute Fahrzeuge und können unseren Markt bewähren, aber diese Fahrzeuge werden nicht mehr in Deutschland produziert. Das ist das Verrückte. Das heißt, die Unternehmen selber und das Ingenieur-Know-how ist da, aber die Bedingungen in unserem Land sind so schlecht, dass die sich woanders entfalten. Und das muss wieder umgedreht werden.
Für die Automobilindustrie bin ich total bei dir. Ja, wir haben tolle Autos, wir haben ein tolles Produkt. Wobei im IT-Bereich hinken sie hinterher. Ich war jetzt in Beijing. Es gibt nichts, was du da noch von Hand machst. Das autonomes Fahren ist doch ein Wahnsinn, dass das in Deutschland nicht funktionieren kann oder in Europa. Ja, woanders fahren. Du steigst in Beijing im Flughafen ein, sagst, wo du hin willst, und dann fährt das Auto da alleine hin. Ja, das ist doch, wo sind wir? Da verlieren wir wieder. Was für die Landwirtschaft bedeutet, dass wir, die Landwirtschaft und wir haben eine Versorgungsaufgabe. Wenn ich überlege, wie viel Ware wir schon, wie viel Lebensmittel wir schon importieren. Wir haben erreicht, dass wir den Verbraucher, den Handel und den Verbraucher eingeschworen haben auf deutsches Fleisch, auf deutsche Haltungsbedingungen und, weil es die besten sind, die es gibt.
Die Aufgaben und Herausforderungen für die Zukunft sind groß und müssen zügig angegangen werden.
Wir haben auch eine gesellschaftspolitische Verantwortung. Wir müssen unsere Arbeitsplätze sicher halten. Wir müssen unsere Versorgungssicherheit sicher halten für die deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher. Wir müssen uns als Unternehmen immer ausrichten der besten Technologie. Die Kraft müssen wir haben, sonst wären wir ein schlechter Partner, auch für den Handel. So, und das, was für uns gilt, gilt im Grunde genommen für alle. Wir werden allerdings nicht alle Marktteilnehmer im Markt behalten, weil viele aufstecken, auch im Mittelstand, wo sie einfach sagen, das kann ich alles nicht mehr leisten und viele sagen auch, ich will nicht mehr. Es gibt auch viele kleinere, seit 50 Jahren Partner von uns, die einfach sagen, ich habe echt keine Lust mehr.
Weil die Politik in ihrer eigenen Blase lebt. Und es ist unsere Aufgabe, diese Blase immer wieder zu durchstechen. Wir müssen auch erkennen, dass wir auch in einer Blase leben. Also das heißt wieder Dialog. Wir müssen Interessenkreise erkennen und wir müssen Schnittmengen suchen. Was meine ich damit? In Berlin glaubt man, dass wir in Deutschland eine Schweineproduktion, Selbstversorgung von 120% haben. Mit der Konsequenz, dass dann andere sagen, ja, dann müssen wir die Hälfte der Tiere abschaffen. Wir haben Schwerpunktregionen, in denen viele Schweine leben, also ist es schlecht, weil dort durch den Wirtschaftsdünger die Umwelt belastet wird. Also so bilden sich neudeutsch Narrative. Wenn ich die widerlegen will, dann erkläre ich denen, dass das, was bei uns gegessen wird vom Schwein, noch nicht mal zu 80% ausreicht. Und ich kriege die halt nicht dazu, dass alle Schweinskopfsülze essen, sondern ich muss, um nachhaltig zu wirtschaften, das in Länder exportieren.
Oder Pfötchen
in Länder exportieren, in denen das gegessen wird. Das muss ich erklären. Wenn ich sage, dass ich in einer bestimmten Region so viel Schweine habe, dann frage ich, warum Kuckucksuhren nur im Schwarzwald hergestellt werden, obwohl überall Bäume wachsen. Das hat was mit dem Know-how zu tun. Das heißt, diese Regionen sind Kompetenzzentren von Wissen. Und Wissen heißt, da ist Vater und Sohn oder Tochter, jemand, der das kann. Ich kann das nicht exportieren, dieses Wissen. Wir sehen das in den neuen Bundesländern, da ist die Tierhaltung kaputt gegangen. Da gab es mal, glaube 12 Millionen Schweine im Jahr, jetzt gibt es fast keine mehr. In den Ackerbauregionen gibt es keine Menschen mehr, die das können, also bricht es zusammen. Warum brauchen wir die Tiere? Warum brauchen wir eine nationale Wirtschaftsdüngerstrategie? Weil Wirtschaftsdünger kein Problem ist, so wie das jetzt in der Politik als Narrativ kommuniziert. Warum ist es kein Problem? Weil nicht mal die Hälfte des Nährstoffes für unsere Pflanzen aus Wirtschaftsdünger kommt. Was ist die Konsequenz? Dieser Mineraldünger wird hergestellt aus fossiler Energie, das war bis vor kurzem russisches Gas, und Ammonium, wo kam das her? Zu 60% aus Russland. Das heißt, das ist alles andere als klimafreundlich. Und wer behauptet, dass die Tierhaltung nicht gut sei, der muss das gegenrechnen. Düngerstrategie heißt, da wo zu viel Nährstoff ist, muss ich ihn aufbereiten. Dezentral, ich kann ihn entwässern, ich kann ihn in die Biogasanlage bringen, da hat er sogar noch Regelenergie erzeugt. Ich muss das Düngerecht so ändern, dass Ackerbauern Lust haben, Wirtschaftsdünger zu verwenden. Die müssen den nämlich bilanzieren. Aus Umweltgründen, das sind wir auch bei Regeln und Vorschriften. Das macht ja durchaus Sinn, aber es ist halt leichter, Körnchen zu bilanzieren. Obwohl ich mittlerweile Ausbringungsfahrzeuge habe, die über Lichttechnik feststellen, wie viele Nährstoffe da gerade durchlaufen durch die Leitung. Und wenn ich das mit Leuten in Berlin bespreche, dann treffe ich da Menschen. Die haben Vorlieben, die machen das, wofür sie gelobt werden. Und die lassen das bleiben, was sowieso außer ihnen keiner erkannt hat. Oder es straft sie auch keiner dafür ab, wenn sie etwas nicht berücksichtigen, was sowieso keiner sieht. Das ist ja sozusagen das Phänomen der Blase. Und da haben wir auch von uns aus die Notwendigkeit, immer wieder zum Dialog zu zwingen.
Ein wichtiger Schritt aus Sicht von Clemens Tönnies und Thomas Dosch ist, dass die Politik ihre Fehler der Vergangenheit korrigiert.
Also dieses Haltungskennzeichnungsgesetz ist so schlecht, dass die Länder die Verantwortung gespürt haben, hier dazwischen zu gehen. Was hat dann das Bundesministerium gemacht? Es hat das Gesetz in den Bundesrat eingebracht, aber nicht als Zustimmungsgesetz, sondern als Einspruchsgesetz. Die Mehrheiten, um es zu stoppen, waren einfach nicht möglich. Damit haben die Länder erkannt, dass das, was niemals was taugen wird, über andere Wege letztendlich ausgebremst werden muss. Und das haben die Länder gemacht, indem sie das nicht so vollzogen haben, wie sie wollten, indem sie angekündigt haben, dass sie das in der neuen Regierung wieder abschaffen werden. Und das zu Recht. Und ein krasses Beispiel ist, dass im alten System ein Schwein 40% mehr Platz haben musste, um in der sogenannten Haltungsform 3 anerkannt zu werden. Stichwort Blase Berlin. Die haben das überhaupt nicht verstanden, sondern die haben sich mit irgendwelchen Experten zusammengesetzt und sagten, naja, 1,1 Quadratmeter wäre gut. Das ist aber Fakt, das Problem, dass das dann über 70% mehr Platz bedeutet pro Schwein. Dem Schwein sei es gegönnt. Aber dem Verbraucher ist das nachher so teuer, dass es der Handel nicht mehr bezahlen kann. Und dann sind eben selbst die Handelsunternehmen aufgewacht, die genau gesagt haben, sie wollen einen Haltungswechsel, aber das ist nicht mehr finanzierbar. Das ist so ein Beispiel für einen Fehler, wo sich der Bund nicht hat korrigieren lassen. Ein anderer, wenn ich den noch anfügen darf, das ist dieser lustige Witz, dass man wegen dem Datenschutz in Deutschland vorgesehen hat, dass wir gar nicht die Daten bekommen, unter denen sich die Betriebe mit ihren Ställen registrieren. Das hieße, wir bekämen hier Schweine an die Rampe und wüssten nicht, ob das, was der Bauer sagt, stimmt. Also da haben wir zum Schluss nur noch Bioschweine. Das geht so nicht. Wir haben dann angefangen, das privatrechtlich anders zu regeln. Also tolle Kollegen hier im Team mit anderen, mit unseren Mitbewerbern drüber geredet. Und wir haben ein System geschaffen über die sogenannte QS, Qualität und Sicherheit, eine eigene GmbH, die das jetzt abwickelt, damit wir am Staat vorbei die Fehler korrigieren, die in diesem Gesetz drin sind. Aber das führt zu so einem Ärger, dass wir uns eigentlich alle einig sind, dass wir es lieber über die ITW machen und dieses Gesetz pulverisieren.
Vertrauen in die Wirtschaft und Pragmatismus, den brauchen wir wieder. Sagt uns mal, wie machen wir es jetzt? Wir alle wollten einen höheren Tierwohlstandard. Den haben wir ja erreicht jetzt. Pass auf, wir setzen uns wieder. Wie wäre das früher? Du hattest eben den Namen genannt, Jochen Borchert. Ja, der hat uns als Minister eingeladen und dann haben wir so lange hin und her diskutiert, bis wir eine Lösung hatten. Dann wurde sie 1:1 umgesetzt.
Als er doch im Amt war, war das...
Ist lange her.
Damals
ist früher,
noch so üblich.
Ist von früher und. Aber das hat sich total verändert, weil diejenigen, die keine Ahnung haben, es besser wissen. Deutschland war geprägt von einem Miteinander, von einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Regierung, Behörden und Wirtschaft. Und das hat uns groß gemacht. Und das müssen wir wieder erreichen. Das müssen wir wieder zurückdrehen.
Jetzt haben wir eine Situation, dass dieses Gesetz nicht einheitlich in Deutschland umgesetzt wird. Stellen Sie sich vor, da kauft jemand die Schweine in Nordrhein-Westfalen und verkauft sie in Niedersachsen. Dann sind die Standards nicht mehr kompatibel. Das kann es doch nicht sein. Das heißt, wenn die sich untereinander nicht einigen, und das wird nicht gelingen im Föderalismus, muss ich es anders anlegen. Das heißt, der Bund muss sich ermächtigen, das im Gesetz selber zu regeln und die Länder setzen es um. Ich hatte die lustige Geschichte, dass bei dieser Datenschutzfrage ich einen Anruf bekam vom damaligen Landwirtschaftsminister Axel Vogel aus Brandenburg, der mir freudig mitteilte, dass er sich nun entschlossen habe, es genauso zu machen wie Niedersachsen. Dann habe ich gesagt, Axel, ich freue mich wahnsinnig, jetzt muss ich nur noch mit 12 anderen Ländern reden. Wenn ich die Stadtstaaten abziehe, sind es eigentlich nur 10. Klasse. Ich meine, das war pure Ironie. Ich habe mich unheimlich geärgert und ich gebe es zu, gegenüber der Politik musste ich mich beherrschen. Ich habe eine Arroganz entwickelt und ein Gefühl der Überheblichkeit, ob so viel Dilettantismus, ich sage das so krass, ich weiß, wie es ist, wenn man in der Behörde arbeitet, aber es fiel mir einfach nicht mehr leicht, meine Lebenszeit dafür zu verbringen, bestimmte Dinge mal so auf Null zu bringen, dass ich das Gefühl habe, das kann man machen. Ich habe Hoffnung, dass es eine Regierung gibt, die uns wieder ernst nimmt, dass man miteinander reden kann und dass wir dann gemeinsam Lösungen finden, wo auch klar ist, dass an einem Unternehmen wie Tönnies keiner vorbeikommt. Wenn ich ein anderes Beispiel nennen darf von der Tierhaltungskennzeichnung. Die Juristen haben festgelegt, dass jede Stufe für sich sortenrein verkauft werden muss. Also Stufe 1, Stufe 2 und 3. Man soll sie nicht vermischen. Das war der Ansatz. Der Jurist sagt, wir werten nicht. Es könnte Menschen geben, die wollen tatsächlich Schweinefleisch essen aus Ställen von Schweinen, die wenig Platz hatten und wenig Licht. Und das darf ja nicht verunreinigt werden mit Tierwohlfleisch. Das muss man sich mal vorstellen. Also gesunder Menschenverstand fällt da bei mir aus. Wir haben die Verbraucherzentrale mitmobilisiert. Wir haben Tierschutzverbände mitmobilisiert, damit ich in der Lage bin, zum Beispiel gutes Tierwohlfleisch, Haltungsstufe 3 oder 4, auch als normales Fleisch zu verkaufen, Stufe 2 oder 1. Wenn wir zu viel haben.
Als Verwertungschance.
Klar, wenn wir zu viel haben, dann.
So, wenn man jetzt sagt, wir haben in dieser Woche zu viel Biofleisch. Wir setzen es nicht ab, da haben wir einen wirtschaftlichen Schaden zwar, aber wir würden es dann in die Haltungsstufe 3 verarbeiten, weil da haben wir Bedarf, ja, oder hätten Bedarf.
Also 3 enthält 4.
Dass man 4 nicht in 3 darf, 3 nicht in 2 und 2 nicht in 1, das ist so, umgekehrt darf man es nicht, ist klar. Ich darf nicht aus der niedrigen in die höhere, aber von der höheren nicht in die niedrigen. Da haben wir uns den Kopf festgehalten und da war nichts dran zu rütteln.
Wir haben es geschafft, dass man 16% Anteil downgraden darf, wie das heißt. 16%. Ich habe mich so schief gelacht und habe gesagt, ihr habt so eine tolle Lex Tönnies geschaffen, weil wenn es einer schafft, dann wir aufgrund der Menge. Aber all die kleinen und regionalen Schlachthöfe, die ihr doch so fördern wollt, die haben ein Riesenproblem. Noch sozusagen von der grünen Regierung im BMEL und hat auf der Liste stehen als wichtiges To-Do, die Novellierung des Gesetzes und das Erlauben des Downgrades.
Wie lange ist das Gesetz jetzt in Kraft?
Es war 2023, man hätte es längst machen können, man hat es vorher gewusst, man hat es gehört. Wir haben auch angeboten, auch gerne den Juristen das zu zeigen, wie wir das umsetzen und so weiter. Aber wie gesagt, Berlin ist weit und wir sind auch weit von denen entfernt. Und so wurde da halt nichts draus. Ich sage immer, die Wahrheit beginnt zu zweit. Blöde Weisheit. Aber mein Argument ist so lange richtig, bis es widerlegt wird. Und wie schaffe ich das, um zu wissen, ob es zu widerlegen ist? Indem ich es offen zur Verfügung stelle. Ich gehe in Dialog, ich gehe in Austausch, ich will streiten. Und das ist das, was ich in Berlin mache und was ich umgekehrt erwarte. Und nicht die Aussage von, das sagen Sie so, ich sehe das anders, argumentiert tue ich.
Behalten Sie mal Ihr Wissen für sich, wir haben unser eigenes.
Ja, genau. Wenn ich das sagen darf, ein Kardinalproblem Tierhaltungskennzeichnungsgesetz ist, dass sich die Juristen darauf geeinigt haben, dass das nur national geregelt werden kann. Also wer ausländisches Fleisch kauft, muss nicht kennzeichnen, da weiß der Kunde nicht, wo es herkommt. Wir haben bezweifelt, dass es so sein muss. Wenn ich nochmal darauf verweisen darf, 2017, als ich im Ministerium war, war Niedersachsen Vorsitzland der Agrarministerkonferenz. Wir haben damals den Auftrag gehabt, auch ein Haltungskennzeichen zu erarbeiten. Das haben wir gemacht, zusammen mit Baden-Württemberg. Wir haben mit der Kommission gesprochen und wir hatten eine Lösung gefunden unter Einbindung des ausländischen Fleisches. Hat es BML nicht mehr interessiert. Die ganzen Unterlagen gibt es noch. Damals Vorsitzland Baden-Württemberg, Grün. Dann hat es das Land Baden-Württemberg unter Peter Haug, CDU-Minister, übernommen. Und trotzdem hat der Bund dieses nicht aufgegriffen, hat stur behauptet, dass die heutigen Juristen das anders sehen würden.
Und wir haben ein Kennzeichnungsgesetz. Das gilt eben nur für deutsches Fleisch und nicht für ausländisches Schweinefleisch. Das ist der Wahnsinn. Das heißt also, all das, was unter Bedingungen produziert ist, die wir nicht wissen wollen oder die wir uns nicht ansehen können, mehr will ich ja gar nicht so sagen, nehmen wir an Spanien oder so, Das wird reingefahren und wird verzehrt und die Leute sind der Meinung, dass sie gleichwertig gutes Fleisch verzehren.
Die Krux in der EU besteht, also wir haben es geschafft und es ist eine gute Lösung, einen gemeinsamen Markt zu haben. Aber die Schwierigkeit fängt dann an, wenn in jedem Nationalstaat die gesetzlichen Regelungen für sich und zwar unterschiedlich getroffen werden können. Das heißt, die Anforderungen an deutsche Betriebe, was Umwelt angeht und was Tierwohl angeht, sind sehr hoch, verursacht Kosten. Weil das Produkt so teuer ist, ist die Versuchung, es aus einem Land zu kaufen, das weniger Auflagen hat und deshalb billiger verkauft werden kann, groß. Und genau das erlaubt ja der europäische Markt. Der gemeinsame Markt erlaubt den freien Warenverkehr, aber auf unterschiedlicher Basis, unterschiedlicher Standards. Deswegen sagen wir, wir brauchen ein gemeinsames europäisches Ordnungsrecht und darüber hinaus die Möglichkeit, uns privatrechtlich hinaus mit Qualität zu etablieren. Ich will ja nicht gezwungen werden, den niedrigsten Standard zu machen. Ganz im Gegenteil. Unsere Kunden sind richtig begeistert von dem, was wir ja an Tierwohl bieten können. Und das wollen wir verkaufen.
Und bieten. Aber genau. Der deutsche Lebensmittelhandel hat zu 90% sich für 5x D entschieden. Und das ist gut so. Das hilft der deutschen Landwirtschaft. Das gibt denen im Grunde genommen ja eine hohe Sicherheit. Wie will denn jemand investieren, wenn er weiß, Mensch, als Landwirt, einen Stall, den bezahle ich auf 30 Jahre, wie ein Einfamilienhaus. Ja? Die haben ja bei den Margen und so weiter einfach eine lange Zeit nötig. So, wie soll ich jemanden dazu bringen, einen neuen Stall zu bauen, einen neuen Tierwohlstall, wenn er gar nicht weiß, wie lange gilt denn meine Abnahmevereinbarung?
Über Tierwohl und die Standards, die wir umsetzen, die schützen die Betriebe. Und ich beobachte sehr genau die Diskussion um das Mercosur-Abkommen. Da haben jetzt die Bauern Angst, dass dann Deutschland überschwemmt wird mit Rindfleisch, das im Regenwald groß wurde, oder Schweinefleisch, das den Standards nicht entspricht. Dieser Angst können wir nur begegnen, indem wir in Deutschland für die jeweiligen Tiere einen Standard etablieren, der es dem Handel im Prinzip verbietet, dieses in Südamerika zu kaufen, mit dem schlechten Standard, weil unsere Verbraucher nämlich gebrieft sind, da genau hinzugucken und wir entsprechend die Verantwortung mit übernehmen dafür, dass wir den Handel mit dem, was wir hier an Qualität zu bieten haben, auch beliefern.
Genau.
Was man aber sagen kann, also das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz gilt im Prinzip nur für den Lebensmitteleinzelhandel. Wir haben es nicht in der Außerhausverpflegung, wir haben es nicht in der Gastronomie. Und da ist die Verlockung natürlich groß, Fleisch aus dem Ausland zu kaufen, weil das im Restaurant nicht deklariert ist. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen, wenn er essen geht, sich fragt, wo das Rumpsteak herkommt, aus der Küche. Und dann schauen wir mal, wie es schmeckt. Das ist ja in der Regel die Logik. Und natürlich würden wir uns wünschen, dass die Tierhaltungskennzeichnung auch diesen Bereich erfasst. Wir wissen aber um die Komplexität. Nun ist es so, dass ich der Gastronomie, außer Hausgastronomie, nicht zumuten möchte, sich mit dieser Fachabteilung rumzuschlagen, die im Ministerium auf Ideen kommen könnte, dieses zu regeln. Deshalb sprechen wir miteinander. Diese Gespräche sind anberaumt, die werden wir führen. Wir haben unser Interesse, wir wollen, dass die Tierwohl mitverkaufen, dass wir Wertschöpfung generieren. Und wir müssen lernen, die Komplexität zu verstehen, warum die das bisher nicht machen. Und da müssen wir den Bogen finden und dann klappt das.
Gilt nicht für alle außer Haus. Eine große Fastfood-Kette hat sich zu 4x D bekannt, das will ich hier auch nochmal sagen. Sind wir ganz happy drüber und auch stolz. Und es geht auch anders. Und wir arbeiten intensiv daran, auch die anderen davon zu überzeugen.
Und deswegen ist es privatrechtlich einfacher, Lösungen zu finden, wie wenn ich jetzt große Unternehmen, kleine Unternehmen letztendlich den Leuten im Ministerium vor die Füße stelle und die sich dann von oben herab überlegen, was richtig oder falsch ist. Das kann nicht funktionieren. Schauen wir mal, was jetzt der Wahlkampf möglich macht und was die Einzelnen versprechen und wo wir sie dann entsprechend auch festnageln, wenn es um Koalitionsverträge geht.
Ja, spannende Zeit.